HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Es sind drastische Worte, die Emmanuel Macron verwendet. Was wir gerade erleben, ist für mich der Hirntod der NATO, sagte Macron in einem Interview.
Zur Wahrheit gehört auch, dass natürlich die jüngsten Entscheidungen der Vereinigten Staaten, etwa mit Blick auf die Präsenz in Syrien, auch für Verunsicherung gesorgt haben.
Der französische Präsident hat ja drastische Worte gewählt. Das ist nicht meine Sicht.
Some things got much better while some other things got worse.
Davon zu reden, dass in diesem Zustand die NATO hirntot ist, halte ich für sehr zugespitzt und für sehr übertrieben.
Allerdings wird immer klarer, dass wir Europäer in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen müssen.
Wir liegen in der Mitte eines Europas, das von sicheren Grenzen und gleichzeitig kraftvollem Miteinander lebt. Das gibt es nicht zum Nulltarif.
Easily distracted, not intelligent as such. Turns out having half a brain just doesn't matter all that much.
Hirntod, stellte Dr. Macron fest. Nach der Diagnose des französischen Präsidenten könnte die NATO dann als Organspender herhalten. Wenn es nach Emmanuel Macron ginge, würden die westlichen Reste des dann verblichenen nordatlantischen Militärbündnisses in eine europäische Armee eingebracht, die der militärische Pfeiler einer europäischen Sicherheitspolitik wäre. In Berlin hält man die NATO, haben wir eben gehört, zwar offiziell noch immer für unverzichtbar, die zuständige deutsche Ministerin allerdings übt schon mal in Vorwärtsverteidigung. Sie will mehr Geld für die Bundeswehr und mehr Auslandseinsätze und mehr deutsche Interessen auch im Ausland verteidigen. Im Inneren will sie die Bundeswehr sichtbarer machen und lässt deshalb Rekruten zum öffentlichen Gelöbnis antreten. Am 12. November, genau 64 Jahre, nachdem die ersten Bundeswehrsoldaten ihre Ernennungsurkunden entgegennahmen. Auch einen Sicherheitsrat will die Verteidigungsministerin, wenn auch zuerst einmal nur in Deutschland. Nachdem Erdogan und Trump, die beiden Totengräber der NATO, sich in Washington trafen, basteln die Europäer an einer eigenen Militärdoktrin für die Zukunft. Was kann das wohl werden? Nahtod der NATO, Risiko für Europa, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Fangen wir an mit dem Sichtbarmachen der Bundeswehr. Damit hat Annegret Kramp-Karrenbauer am Jahrestag der Remilitarisierung der Bundesrepublik Deutschland begonnen, am 12. November in dieser Woche. An 6 Orten in Deutschland gleichzeitig und natürlich auch und vor allem in Berlin. Von dort Nina Barth.
Gelöbnisaufstellung zum feierlichen Gelöbnis. Tisch!
Schallt es am Mittag über den Platz vor dem Reichstagsgebäude. In Reih und Glied stehen sie da, über 400 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr. In ihrem Rücken der Reichstag, gegenüber die große Zuschauertribüne. Und dann, um kurz nach 12, der große Moment. Da schworen oder gelobten sie, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.
So wahr mir Gott helfe.
Und dieses feierliche Gelöbnis war für Familien und Freunde der Rekruten ein besonderer Moment vor einer besonderen Kulisse, dem Reichstag.
Ich kann nichts sagen. Mein Enkel ist dabei.
Sehr schön, weil ich damals selbst vereidigt wurde und nicht vorm Reichstag war. Mein Sohn steht da jetzt gerade.
Hört irgendwo einfach dazu zu dem Gelöbnis, der Bundestag. Das ist einfach überwältigend.
Es soll ja die Öffentlichkeit auch damit eingebunden sein, was unsere Soldaten eigentlich für uns zivil alles leisten.
Und genau das war das Anliegen von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Bundeswehr sichtbarer machen.
Die Bundeswehr ist ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft. Sie kommt aus der Mitte der Gesellschaft und sie gehört dort auch hin. Deswegen ist es gut und richtig, dass wir ein feierliches Gelöbnis an diesem Ort, an eben diesem Ort abhalten.
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble betonte in seiner Ansprache, es sei nicht selbstverständlich, dass die deutschen Bürger in Frieden lebten.
Sie wollen ihm dienen. Und auch das ist nicht selbstverständlich. Sie leisten künftig Ihren Beitrag dazu, dass unser Land erfüllt, was die Präambel unseres Grundgesetzes erfordert. Als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen. Und dafür schulden wir Ihnen unseren Dank. Heute ist für Sie ein ganz besonderer Tag.
Und Schäuble sagte, Heutzutage fragten viele, was bietet mir der Staat? Dagegen setzten die Rekruten ein Zeichen, das gehöre in das Licht der Öffentlichkeit.
Als Vorbild für andere, denn das sind sie, Vorbilder für Verantwortungsbewusstsein und Pflichtgefühl.
So viel Anerkennung, so viel Lob. Mit stolz geschwellter Brust stehen die Rekruten da. Einer von über 400, allein in Berlin, ist der 18-jährige Andreas.
Ich bin eigentlich relativ ruhig geblieben, bis zum Moment, wo halt wirklich das Gelöbnis kam und jetzt am Ende nochmal sozusagen der Kampfschrei. Da pumpt dann schon das Adrenalin durch die Venen. Das ist schon ein geiler Moment.
Adrenalin in den Adern hat der junge Soldat. Wenn es nach seiner obersten Kommandantin geht, der Bundesverteidigungsministerin, kann der Soldat das Adrenalin in Zukunft noch öfter zu spüren bekommen, in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr nämlich. Denn die will Annegret Kamp-Karrenbauer ausweiten. Deutschland soll international mehr Verantwortung übernehmen und seine strategischen Interessen offen wahrnehmen, zum Beispiel Handelswege offensiv schützen. Wegen genau diesem Vorschlag ist vor 9 Jahren noch ein Bundespräsident zurückgetreten. Damit das der Verteidigungsministerin nicht passiert, wirbt sie für mehr Akzeptanz der Bundeswehr in der Bevölkerung und will dafür die Armee wieder sichtbarer machen im eigenen Land, auch durch öffentliche Gelöbnisse. Anscheinend klappt das, wie wir eben gehört haben. Harald Kujat, General AD, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Guten Tag.
Ich grüße Sie. Hallo.
Die Bundesverteidigungsministerin spricht von deutschen Interessen im Ausland und meint, wir müssten sie selbst in die Hand nehmen, auch durch Militäreinsätze. Interessant, dass dabei in ihren letzten Reden nicht von der NATO die Rede war. Die wurde vom französischen Präsidenten ziemlich zeitgleich für hirntot erklärt, womit er ziemliche Aufregung ausgelöst hat. Und wir fragen uns jetzt, was ist da los? Planen die Damen und Herren in Europa die Zeit nach der NATO?
Also bei dem, was Präsident Macron sagt, was das natürlich... Es ist natürlich etwas überspitzt, von Hirntod zu sprechen. Aber was er eigentlich meint, ist etwas ganz anderes. Er meint die Selbstbehauptung Europas. Europa muss sich in der neuen Weltordnung, die in den letzten Jahren entstanden ist und die im Wesentlichen durch 4 Mächte bestimmt wird, nämlich China, Russland, die Vereinigten Staaten und zu einem geringeren Maße Europa behaupten. Das ist das, was er meint. Und er meint dabei insbesondere auch, dass durch die Kündigung des Vertrages über Mittelstreckenraketen, nukleare Mittelstrecken in Europa, die NATO in 2 Zonen unterschiedlicher Sicherheit gespalten wurde. Nicht durch Amerika, wie häufig immer gesagt wird, sondern durch die Regierung Trump. Und das ist eine zusätzliche Gefährdung der Europäer. Und da müssen die Europäer etwas tun. Das ist das, was er meint.
Aber hat Emmanuel Macron dann nicht doch recht mit seiner Diagnose, die NATO betreffend? Ist das westliche Militärbündnis nicht obsolet, wenn es schon in 2 Teile, nämlich einen nordamerikanischen und einen europäischen, zerfallen ist? Es wurde ja eins gegen den Warschauer Pakt gegründet, das östliche Bündnis mit der Sowjetunion als Zentrum. Die Sowjetunion gibt es nicht mehr und den Warschauer Pakt auch nicht mehr. Also was macht die NATO?
Präsident Macron hat völlig recht mit seiner Analyse der Situation. Und ich bin dankbar dafür, dass ein europäischer Politiker von Format gerade in dieser schwierigen Situation außen- und sicherheitspolitischen Weitblick, aber auch strategisches Urteilsvermögen beweist. Aber die NATO ist nicht obsolet deshalb, sondern die NATO wird durch einen Mitgliedstaat, durch die Regierung eines Mitgliedstaates in eine schwierige Situation gebracht. Es ist ja nicht nur so, dass die Vereinigten Staaten im Grunde genommen ihre Sicherheitsgarantie für Europa nicht so weit bereit sind durchzusetzen oder umzusetzen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Sie die eigenen Sicherheitsinteressen, und da muss man einfach dieses Stichwort America First nennen, ihre eigenen Sicherheitsinteressen werden deutlich vor denen der europäischen Verbündeten genannt. Es ist ja auch so, dass die Vereinigten Staaten einen Handelskrieg führen gegen ihre europäischen Verbündeten, einen Handelskrieg, der nach dem NATO-Vertrag Artikel 2 verboten ist. Ich wundere mich schon lange, dass das auch die Bundesregierung nicht thematisiert oder die Europäer insgesamt thematisiert. Also er hat recht. Und es bedeutet eben, dass die Europäer mehr tun müssen, politisch, wirtschaftlich, militärisch, in diesem Machtgeflecht der Großmächte für ihre eigene Sicherheit.
Nun haben sich gerade die beiden, ich habe sie Totengräber genannt, der NATO, in Washington getroffen, nämlich Erdogan und Trump. Was die beiden sich in Syrien geleistet haben, der US-Präsident lässt die verbündeten Kurden im Stich und der NATO-Partner Türkei überfällt sie dann, um am Ende gemeinsame Sachen mit Putin zu machen. Steht das für den Zustand der NATO? Und wenn das für den Zustand der NATO steht, was ist das für eine?
Es beweist im Grunde genommen, dass niemand mehr auf die gemeinsamen Interessen Rücksicht nimmt, sondern brutal seine eigenen Interessen durchsetzt, seine nationalen Interessen. Und gerade was die Türkei betrifft, ist das natürlich ein ganz gefährlicher Zustand, in den die NATO versetzt wird. Das muss man einfach so feststellen. Also hier hätte man sich sicherlich, jeder Europäer hätte sich gewünscht, dass diese Fragen in der NATO diskutiert werden. Wir haben ja eine gemeinsame Grundlage in der NATO, im Nordatlantischen Bündnis. Wir wollen gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betreiben, und zwar eine Sicherheitspolitik, die die Interessen aller Bündnispartner berücksichtigt. Und was wir sehen, ist auf Seiten der Vereinigten Staaten und auf Seiten Seiten der Türkei genau das Gegenteil. Und ein Nutznießer davon ist, das ist eben ein Lapsus von mir gewesen, aber der lag mir auf der Zunge, ein Nutznießer davon ist China, ganz eindeutig. Und der Verlierer ist Europa.
Wenn jetzt das so ist, wie Sie es auch eben analysiert haben, wenn es dann noch stimmt, dass natürlich Deutschland, Europa, niemand in Europa daran Interesse haben kann, dass es im Norden Syriens so ein Machtvakuum gibt, wie es das jetzt gibt, oder eine schwierige Situation zumindest, eine wackelige Situation, wie es die jetzt gibt, dann müsste doch eigentlich Annegret Kramp-Karrenbauer recht haben und sagen, ja, da müssten wir eigentlich hin und müssten dort unsere europäischen Interessen vertreten, das heißt für Frieden sorgen.
Sie hat auch recht, sie hat völlig recht damit. Und es zeigt aber auch natürlich, in welchem Zustand die Große Koalition ist, wenn ihr der Außenminister in den Arm fällt und sie auf dem Territorium eines fremden Staates diskreditiert.
In der Türkei nämlich, ja.
In der Türkei nämlich. Nein, und es ist, die ganze Geschichte hat noch eine etwas zynische Variante, möchte ich fast sagen. Wer ist denn der Türkei in den Arm gefallen? Wer hat denn die Machtausdehnung der Türkei in Syrien, Syrien ist ja immerhin ein souveräner Staat, begrenzt, das war Putin. Da muss man doch sich wirklich fragen, wie die Mächtekonstellation und die Interessenkonstellation sich inzwischen verändert hat.
Sagt Harald Kujat, General AD, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Vielen Dank. Nahtod der NATO, Risiko für Europa. Der Tag in HR2 Kultur. Macht mehr Militär die Welt eigentlich friedlicher? Klingt das nicht alles eher nach Militarisierung? Und wollen wir das? Wollen wir nicht lieber Friede, Freude und
Omas Eierkuchen? Eier, Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen, die Milch einrühren, Salz, Backpulver und Mehl vermischen und nach mit dem Mixer unterrühren. Der Teig sollte so flüssig sein, dass er gut fließt, eventuell mit noch etwas Milch strecken. Großzügig Palmin in einer beschichteten Pfanne schmelzen. Pro Eierkuchen eine Suppenkelle von dem Teig ins heiße Fett geben. Wenn die Oberfläche stockt, wenden und die Unterseite leicht bräunen. Sofort servieren. Schmecken sehr gut mit Apfelmus oder Sahne oder Nutella oder Marmelade oder auch ohne alles. Wenn man sie sehr dünn hinbekommt, ich mag sie lieber dick, kann man sie dünn bestreichen, rollen und mit einem scharfen Messer in circa 1 bis 2 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. 3 Scheibchen zu Eis sieht toll aus.
Friede, Freude, Eierkuchen, das wär's doch. Ist es aber nicht. NATO der NATO, Risiko für Europa, der Tag in HR2 Kultur. Ich zitiere, was ich gerade vorhin im Internet gefunden habe. Was ist das für ein Bündnis, bei dem das wirtschaftlich stärkste Mitglied USA die PKW aus dem zweitstärksten Mitglied Deutschland als Bedrohung seiner nationalen Sicherheit einstuft? Wo das NATO-Mitglied Türkei zum wiederholten Mal völkerrechtswidrig in ein anderes Land einmarschiert und damit die Spezialkräfte des NATO-Mitglieds Frankreich zum Rückzug zwingt? Wo die gleiche Türkei im großen Stil ethnische Säuberungen und Zwangsumsiedlungen organisiert, der Rest des Bündnisses aber betreten beiseite schaut und betont, die NATO sei ein Wertebündnis? Das schreibt der Grüne Jürgen Trittin heute im Internet und fordert, wir sollten uns ehrlich machen, was den Zustand der NATO angeht. Das und vieles mehr ist eine Replik auf die Fundamentalkritik des französischen Präsidenten an der NATO. Seine Diagnose, wie schon gehört, Hirntod. Aus Paris, Martin Bohne.
Oberster Mahner und Bannerträger der guten Sache. Frankreichs Präsident hat sich in dieser Woche erneut in Szene gesetzt.
Nous vivons une crise sans précédent de notre système international.
Wir erleben derzeit eine beispiellose Krise der internationalen Ordnung, sagte Macron auf dem Pariser Friedensforum. Die NATO hirntot, Europa am Rande des Abgrunds. Mit dieser apokalyptischen Sicht auf die Weltlage hatte er schon in seinem Economist-Interview Wellen geschlagen. Der Applaus in der politischen Welt hielt sich in Grenzen. Viele, wie die Bundeskanzlerin, distanzierten sich von dem Rundumschlag. Macron lässt sich davon nicht beirren. Ich habe damit vielleicht einige vor den Kopf gestoßen, aber ich glaube, wir brauchen die Wahrheit. Übertriebene Schamhaftigkeit oder Heuchelei nützen nichts in diesen Zeiten. Einer, der sich traut, Klartext zu sprechen. Einer, der gegen den Strom für einen starken, souveränen Auftritt Europas und für die Zusammenarbeit der Nationen mobilisiert. Diese Rolle hat sich Macron auf den Leib geschneidert. Die Hamburger Friedensforscherin Barbara Kunz wundert es nicht, dass er damit bei vielen eher als Nervensäge rüberkommt.
Ich glaube, dass in der Analyse von Macron sehr vieles sehr richtig ist und er damit aber Sachen ausspricht, die man eben einfach in Europa und vielleicht auch darüber hinaus so nicht hören möchte. Und deswegen so harsch reagiert.
Die Expertin für europäische Verteidigungszusammenarbeit, die viele Jahre in Paris geforscht hat, weist zur Erklärung auf die großen Unterschiede im strategischen Denken zwischen Frankreich auf der einen Seite und Deutschland und anderen europäischen NATO-Staaten auf der anderen Seite hin.
Man schaut in unterschiedliche Richtungen, was die wichtigsten Prioritäten der Verteidigungspolitik betrifft. Deutschland schaut nach Osten, Frankreich schaut nach Süden.
Außerdem sind die Franzosen davon überzeugt, dass sich die USA dauerhaft vom Transatlantismus abgewendet haben und Europa deshalb verteidigungspolitisch autonom werden muss. Die Deutschen hingegen hoffen, dass sich nach Trump schon wieder alles einrenken werde. Barbara Kunz bescheinigt den Franzosen, dass sie zumindest über die neuen Herausforderungen nachdenken und eine klare Strategie haben.
Für mich ist dieses Interview im Economist und die Analyse von Macron der Beweis dafür, dass Frankreich in seiner Debatte Deutschland vielleicht 10, 20 Jahre voraus ist und da jetzt einfach sehr ungeduldig wird und möchte, dass Dinge passieren, wo man gern hätte, dass Europa quasi hinterherläuft und was mitmacht.
Viele Verbündete stößt er damit vor den Kopf. Auch weil die Interessen unterschiedlich sind. So wollen die Osteuropäer von einer autonomen europäischen Verteidigungspolitik nichts wissen, weil sie sich, und das ist ihre Priorität, einen Schutz vor Russland ohne die US-Militärmacht nicht vorstellen können. Also müsste Macron versuchen, auf die osteuropäischen Verbündeten einzugehen. Aber das passiert nicht ausreichend, so kritisiert es auch Bundesaußenminister Maas auf dem Pariser Friedensforum in dieser Woche durch die diplomatische Blume.
Ich glaube, dass es auch darum geht, alle in Europa in dieser Diskussion mitzunehmen, auch die anderen Verbündeten innerhalb der NATO. Dazu muss man offen sprechen können, das ist richtig, aber man muss vor allen Dingen miteinander sprechen.
Also Macrons Analyse mag treffend, seine Vision vom Multilateralismus und einem eigenständigen Europa alternativlos sein. Seine Methode dürfte ihn aber nicht zum Ziel führen.
Ob die Art der Diskussionsführung Macrons zielführend ist, wird sich zeigen. Eines jedenfalls bewirkt sie: Aufregung. Alexander Göbel in unserem Studio in Brüssel, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Emmanuel Macron diagnostiziert, bisher war der Vordenker der NATO die USA. Das ist vorbei, die denken nur noch an sich selbst, also ist die NATO hirntot. Ist ziemlich logisch. Wie kam das an bei der EU-Kommission, der demnächst mit Ursula von der Leyen eine ehemalige Verteidigungsministerin vorstehen soll und bei den EU-Mitgliedern in Brüssel?
Ja, da gab es schon lautes Rumoren, ausgerechnet vielleicht der schärfste Vordenker, der stärkste Macher in Europa, Macron, dass der auf die NATO schimpft. Da haben hier schon viele nervös gezuckt, würde ich sagen. Und der Tenor insgesamt ist so, glaube ich, der, wenn man den zusammenfassen will, es reicht halt nicht aus, mit einer guten und auch vielleicht richtigen Analyse vorzupreschen. Wir haben es gerade in dem Beitrag auch schon gehört, wenn man eben die wichtigsten Partner nicht einweiht. Er hat ja nie an der NATO als solcher gezweifelt. Aber wenn gute Ideen Wirklichkeit werden sollen, dann brauchen sie auch gute Diplomatie. Und die hat hier in diesem Punkt wahrscheinlich gefehlt. gewählt. Ursula von der Leyen, die designierte neue Kommissionspräsidentin, die hat sich natürlich vor das Bündnis gestellt und hat gesagt, die NATO war und ist für uns immer das, was ihre Mitgliedstaaten aus ihr machen. Und sie hat gesagt, es liege ja an den 29 Mitgliedstaaten, sich einzubringen, um was zu ändern. Das ist jetzt zum Beispiel nicht ein lautes Zurückweisen von Macrons Thesen. Das finde ich auch sehr interessant. Zumindest kann ich das nicht rauslesen. Dass Europa sozusagen geopolitisch zu verschwinden droht, ist ja nicht neu. Das hat schon Jean-Claude Juncker gesagt, der noch amtierende Kommissionspräsident. Der hat ja kritisiert, dass Europa nicht weltpolitikfähig sei. Das hat er geprägt, diesen Begriff. Und das treibt ja auch Ursula von der Leyen um. Sie will ja ausdrücklich eine geopolitische Kommission haben, so eine gewisse Robustheit. Ob sich das jetzt in Verteidigungspolitik niederschlägt, in einer Verteidigungsunion, in Ergänzung zur NATO, muss man sehen. Aber ihr Ziel ist das auf jeden Fall. Insofern denke ich, im stillen Kämmerlein dürfte sie Macrons Kritik auf jeden Fall teilen. Zumindest auch als ehemalige Verteidigungsministerin Deutschlands, muss man auch sagen.
Was Macron schon mehrfach gefordert hat, ist mehr Investitionen, monetäre und politische, in eine europäische Verteidigung. Nachdem man gesehen hat, wie die NATO-Mitgliedstaaten USA und Türkei mit ihren Verbündeten umgehen, in Syrien nämlich, müsste das doch eine zwingende Diskussion sein in Europa. Warum ist das nicht?
Ja, also es ist schon so, dass da ein Neustart nötig ist, weil man ganz klar sehen muss, es muss ein Duo geben, was wirklich funktioniert. Das sagen auch eigentlich alle, mit denen wir hier so sprechen in Brüssel, NATO und EU. Und dass es da ein Tandem geben muss, das ist ja mehr als deutlich geworden in den letzten Jahrzehnten eigentlich in den Konflikten. Und jetzt eben spätestens seit die amerikanische Regierung da die kurdischen Waffenbrüder im Kampf gegen den Islamischen Staat sozusagen, wenn man es hart ausdrückt, an den türkischen Machthaber Erdogan verkauft haben. Da müsste jedem auch klar sein, dass Europa allein für seine Verteidigung sorgen muss. Und jetzt haben die EU-Staaten auch eine Ausweitung in der Tat beschlossen, der ständigen militärischen Zusammenarbeit, jetzt gerade 13 neuen Projekten unter deutscher Führung. Es soll da ein Koordinierungszentrum geben für Cyberabwehr. Bei anderen Projekten geht es um die Entwicklung von unbemannten Systemen zur U-Boot-Bekämpfung. Das ist diese Plattform, nennt sich PESCO. Die gibt es seit Ende 2017 mit dem Ziel, eben die EU im Bereich der Verteidigung flexibler zu machen, unabhängiger von den USA. Interessant ist eben, dass abgesehen von Großbritannien, Malta, Dänemark, da alle EU-Staaten dabei sind. Aber in der Tat, am dringlichsten erforderlich wäre wirklich sowas wie der Aufbau von einer, nennen wir es mal, echten europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Weil ganz klar ist, ohne Großbritannien ist das Ganze am Ende Stückwerk.
Eben war die Rede von den besonderen Interessen und vor allem wohl auch historisch begründeten Ängsten der Osteuropäer, die diesen, so war das zumindest aus dem Beitrag zu hören aus Paris, die diesen nur die USA nehmen könnten. Wird das in Brüssel auch so gesehen oder denkt man, Europa kann da auch helfen?
Also das ist auf jeden Fall so, dass man hier zur Kenntnis nimmt, dass Macron ja in dieser Schwäche der NATO so progressiv, wie er eben denkt, da kommt eigentlich hier kaum jemand mit, in diesen Dimensionen, dass er da auch eine Chance wittert. Er hat eben immer den ganzen Globus im Blick, weil er will, dass die NATO da ein großer globaler Akteur wird, unabhängig von Washington, so wie die EU auch das eigentlich will. Das erstreckt sich von der Verteidigungs- bis zur Industriepolitik. Das Problem ist wirklich, er hat seine Partner da überfahren. Das ist auch der Tenor, den wir hier hören. Und wenn er will, dass die EU ihr Verhältnis zu Russland überdenkt, da laufen eben viele Sturm, vor allem die Polen. Wir haben es jetzt gerade wieder gehört bei der großen Rede, die Donald Tusk gehalten hat, der scheidende Ratspräsident der Europäischen Union in Brügge am Europakolleg. Er hat auch gesagt, not with me, Emmanuel, also nicht mit mir. Diese Annäherung an Russland von wegen strategischer Partner öffnen, damit wir da gemeinsam vielleicht auch irgendwie schalten und walten können, da ist der Widerstand extrem groß und das hat Tusk wirklich da sehr deutlich verpackt.
Aber der NATO-Partner Erdogan hat vorgemacht, wie man sich mit Putin einigen kann. Vielen Dank, Alexander Göbel in unserem Studio in Brüssel. NATO, der NATO, Risiko für Europa, der Tag in HR2 Kultur. Müssen wir uns denn wirklich über mehr Militär in Europa und eine gemeinsame Armee Gedanken machen, nur weil die US-Amerikaner nicht länger das Hirn der NATO sein wollen? Ist es das, was wir brauchen? Vielleicht. Aber ist es auch das, was wir wollen? Wollen wir nicht viel lieber Friede, Freude und
Apfeleierkuchen? Eier, Milch, 2 Esslöffel Zucker und eine Prise Salz mit dem Schneebesen des Handrührgeräts kurz aufschlagen. Mehl, Puddingpulver und Backpulver mischen, nach und nach zugeben und alles glatt rühren. Teig circa 10 Minuten ruhen lassen. Inzwischen die Äpfel waschen und mit einem Apfelausstecher entkernen. Äpfel in Scheiben schneiden und in Zitronensaft wenden.
Butterschmalz portionsweise in einer Pfanne erhitzen. Circa eine Suppenkelle Teig hineingeben, kurz stocken lassen, dann 3 Apfelscheiben darauflegen. Circa 3 Minuten backen, bis die Unterseite braun wird. Pfannkuchen wenden, 2 bis 3 Minuten zu Ende backen. Fertige Pfannkuchen warm stellen. Aus dem restlichen Teig und den Apfelscheiben 7 weitere Pfannkuchen ebenso zubereiten. Zimt und 2 Esslöffel Zucker mischen und zu den Pfannkuchen reichen.
Nahtod der NATO, Risiko für Europa. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Am Telefon in Berlin jetzt Claudia Major, bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik tätig. Guten Tag.
Guten Tag.
Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist die NATO, ein anderer die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. Das gehört beides noch zusammen, aber seit einiger Zeit entwickelt sich in Europa etwas Neues, etwas Eigenständiges. Vor ziemlich genau 3 Jahren hat die EU die Einrichtung eines europäischen Verteidigungsfonds beschlossen. Ist das ein Schritt zur militärischen Eigenständigkeit Europas gewesen?
Also der Europäische Verteidigungsfonds ist ja nur ein ganz kleiner Bestandteil der Verteidigung. Darüber will die Europäische Kommission Forschung und Entwicklung und Beschaffung unterstützen und will vor allen Dingen sicherstellen, dass die europäischen Staaten ihr Geld sinnvoll und gemeinsam und koordiniert ausgeben. In der Hoffnung, dass Europa damit auch bei der Spitzentechnologie in der Zukunft dabei sein kann. Wenn das so funktioniert, denn dieser Verteidigungsfonds steckt noch in den Kinderschuhen, wenn das funktioniert, dann würde es in der Tat ermöglichen, dass Europa innovativer ist und besser ausgerüstete Streitkräfte hat. Aber das zeigt auch, dass es nicht sehr hilfreich ist, EU und NATO gegeneinander auszuspielen. Denn wenn alle europäischen Staaten besser ausgerüstete Streitkräfte haben, die moderner sind, dann würde ja ganz Europa davon profitieren, weil man sie in verschiedenen Formaten einsetzen kann. Mhm. Das heißt, die viel wichtigere Frage ist die politische dahinter. Mhm. Mit wem wollen wir uns verteidigen und wie raufen wir uns zusammen?
Harald Kujat hat eben gerade gesagt, die europäische Säule in der NATO müsse gestärkt werden. Aber reicht das? Was ist die NATO denn noch nach dem amerikanisch-türkischen Schauspiel im kurdischen Syrien? Ist da noch was übrig, was man gemeinsam nennen kann?
Also was man auf jeden Fall anerkennen muss, ist, dass die NATO militärisch funktioniert. Sie ist die weltweit größte stehende Militärallianz. Sie organisiert Streitkräfteplanung, Verteidigungsplanung, nukleare Abschreckung, die Hauptquartiere arbeiten. Das heißt, die militärische Funktion läuft. Und für ganz viele Staaten, wenn man beispielsweise nach Mittel- und Osteuropa schaut, ist die NATO schlechthin die Lebensversicherung. Aber der türkische Einmarsch in Syrien hat natürlich gezeigt, dass es große politische Konflikte gibt, aber auch nicht erst seit Syrien. Die gab es vorher auch schon, beispielsweise mit den USA. Das heißt, wir haben das Problem, dass das militärisch alles ganz hervorragend organisiert ist und läuft, dass aber politisch der Kopf der NATO, die politische Geschlossenheit, zunehmend zu einem Problem wird. Und dieses, wenn sich die NATO-Staaten nicht mehr glaubhaft gegenseitig politisch versichern können, dass sie im Krisenfall füreinander einstehen, das heißt, es gibt Zweifel an der Verlässlichkeit, dann hat die NATO an sich ein Problem. Können wir noch glaubhaft vermitteln oder können die NATO-Staaten noch glaubhaft vermitteln, dass sie im Krisenfall füreinander einstehen und dass es eine verlässliche Verteidigungsallianz ist?
Die NATO ist ja ursprünglich eine politische Idee gewesen, das Pendant zum Warschauer Pakt. Also es war ja immer politisch. Aber wer soll sich auf die Truppen der Partner verlassen, wenn deren Oberbefehlshaber Trump und Erdogan heißen? Wenn Trump die Kurden als Bündnispartner verraten kann, warum soll das den Europäern anders gehen?
Also ich glaube, dass die meisten europäischen Staaten die Frage anders stellen würden, weil sie die NATO als seit sehr langer Zeit, seit über 70 Jahren bestehendes Bündnis einfach auf eine andere Stufe stellen würden. Das heißt, ich glaube, sie würden die Frage einfach schon mal anders aufwerfen.
Also Trump ist nicht so wichtig, heißt das?
Nein, ich glaube einfach, dass sie sagen würden, wir sind eine andere Art von Bündnispartner als die Kurden. Mhm. Aber es gibt natürlich trotzdem, und da haben Sie vollkommen recht, es gibt in der Tat in Europa Sorge darüber, dass sich die USA weniger für Europas Sicherheit engagieren, weil sie zunehmend China als größte strategische, wirtschaftliche und militärische Herausforderung ansehen und sich mehr nach Asien orientieren. Das heißt, der Fokus liegt woanders. Und dazu kommt, dass auch die Europäer merken, dass sie zunehmend andere Positionen, andere Prioritäten als die USA setzen. Also viele Dinge, die den Europäern sehr wichtig sind, internationale Regeln, Verträge, schätzen die USA immer weniger. Das heißt, die gemeinsame Wertebasis wird kleiner. Und dann stehen wir in Europa vor einem Riesenproblem, weil momentan die militärische, traditionelle Verteidigung in Europa ohne die US-Beiträge nicht gesichert werden kann.
Man muss das voneinander trennen oder man muss das zusammenkriegen?
Für die Europäer ist es eine seltsame Situation, weil einerseits die politischen Unterschiede mit den USA größer werden. Mhm. Das heißt, es besteht Sorge, können wir uns dann noch langfristig drauf verlassen? Gleichzeitig sind die USA noch sehr stark militärisch engagiert in Europa. Im nächsten Jahr wird es eine der größten Übungen geben, seit langem, die die USA in Europa durchführen werden. Das heißt, es gibt auch positive Signale.
Im Baltikum.
Es werden ungefähr 20.000 Truppen von den USA über den Atlantik nach Europa verlegt und dann einmal quer durch Europa an die Ostflanke. Das heißt, man kann diese Signale auch sehr positiv sehen. Aber gleichzeitig gibt es ein sehr starkes Bekenntnis der USA zu sagen, unsere Priorität in der Zukunft wird Richtung China liegen.
Das sieht Angela Merkel, glaube ich, ziemlich genauso wie Sie. In einer ihrer letzten Videobotschaften hat sie es so formuliert.
Die NATO, das transatlantische Bündnis, ist der zentrale Pfeiler unserer Verteidigung. Allerdings wird immer klarer, dass wir Europäer in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen müssen. Wir werden in Zukunft auch gemeinsam Waffensysteme entwickeln. Deutschland und Frankreich sind hier an der Spitze der Entwicklung.
Da haben wir wieder die Achse Paris-Berlin. Wird daraus am Ende eine europäische Sicherheitsarchitektur? AKK hat für Deutschland einen eigenen Sicherheitsrat gefordert und erstmal nicht bekommen, aber vielleicht gibt es den dann auf europäischer Ebene?
Also ich glaube, die Kernfrage, die wir uns stellen müssen, ist, wie wollen wir in 5, 10, 15, 20 Jahren uns in Europa so aufstellen, dass wir in der Lage sind, das, was wir politisch aufgebaut haben in der Europäischen Union, unsere Lebensweise, wie wir das beschützen können. Und da müssen wir uns fragen, wie können wir politische Einigkeit und Führung organisieren? Wie können wir es vor allen Dingen gewährleisten, dass wir uns nicht auseinander dividieren lassen? Schaffen wir das in der NATO mit geringerer US-Beteiligung? Schaffen wir das besser in der EU? Oder müssen wir an neue Formate denken? Dann müssen wir die militärische Frage stellen. Wie können wir ausreichend und angemessene militärische Fähigkeiten bereitstellen und gegebenenfalls auch die nuklearen Fragen angehen? Wo organisieren wir das? Machen wir das bilateral, wie jetzt Deutschland und Frankreich, mit der Idee eines Future Combat Air System, also einer nächsten Generation von Kampfflugzeugen? Machen wir das im EU-Rahmen? Das heißt, wir müssen diese politischen und die militärischen Fragen stellen. Wir müssen jetzt anfangen, aber es wird enorm lange dauern. Das Future Combat Air System, das die Kanzlerin eben angesprochen hatte, also diese neue Generation Kampfflugzeug, 2007 von Frankreich und Deutschland lanciert worden, wird aber wahrscheinlich erst 2040 oder 45 fertig sein. Das heißt, wir haben ja auch mit sehr langen Zeitlinien zu tun.
Sagt Claudia Major bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Mehr Auslandseinsätze der Bundeswehr hat die Verteidigungsministerin gefordert. Deutlicheres Eintreten für die eigenen strategischen Interessen, zum Beispiel die Verteidigung der internationalen Handelswege. Wegen derselben Forderung, wie gesagt, musste noch vor 9 Jahren ein Bundespräsident zurücktreten. Heute ist das ganz normal. So normal wie die Auslandseinsätze der Bundeswehr seit wann eigentlich?
Nichts wird mehr sein, wie es war. Das war so ein Satz, der um die Welt ging. Damals, als islamistische Terroristen am 11. September 2001 zwei Flugzeuge ins World Trade Center in New York gesteuert hatten. Die USA fackelten damals nicht lange, riefen sehr, sehr schnell den Kampf gegen den Terror aus. Und damit war klar, dass auch für die Bundeswehr nichts mehr so sein würde wie zuvor.
Das war das erste Mal, dass klar war, wir müssen mit dabei sein. Wir müssen auch deutlich machen, wir gehen mit euch.
Sagt Frank Leidenberger, der General ist bei der Bundeswehr und Afghanistan hautnah erlebt hat. Es war schließlich das erste und bisher einzige Mal in der Geschichte, dass der NATO-Bündnisfall ausgerufen wurde. Das heißt, der Angriff auf einen Staat, in dem Fall die USA, wurde interpretiert als Angriff auf alle in der NATO. Gewährten doch die radikal-islamischen Taliban dem 9-11-Drahtzieher und Al-Qaida-Chef Osama bin Laden Gastfreundschaft.
Aber es ist ein Teil der Geschichte, dass die Bundeswehr auf diesen Einsatz in der Form nicht vorbereitet war und extrem hart, dann ein bisschen langsam, aber dann doch lernen musste.
Meint der grüne Verteidigungsexperte Omid Nuripur. In den 90ern, nach Ende des Kalten Krieges, zog die Bundeswehr zunächst noch zaghaft in ihre ersten Auslandseinsätze. In Kambodscha, Somalia, auf dem Balkan. Und dann kam das Jahr 99. Deutschland und vor allem die Grünen, angetreten einst mit dem Slogan Frieden schaffen ohne Waffen, quälten sich mit der Entscheidung, ihr Land in den ersten echten Kriegseinsatz zu schicken, in den Kosovo.
Es ist der Krieg, ja, und ich hätte mir nie träumen lassen, dass Rot-Grün mit im Krieg ist. Aber dieser Krieg geht nicht erst seit 51 Tagen, sondern seit 1992, liebe Freundinnen und Freunde. Seit 1992.
Der grüne Außenminister Joschka Fischer bestieg bei einem unvergessenen Sonderparteitag in Bielefeld im Mai 99 das Rednerpult. Im schwarzen Sakko, auf dem noch Spuren des Farbbeutels zu sehen waren, mit dem ihn Gegner aus der eigenen Partei beworfen hatten. Doch Deutschland ging kurze Zeit später in den Einsatz. Genau wie Fallschirmjäger Philipp Porzig. Das Ziel, Massaker der Serben an den Kosovo-Albanern zu verhindern.
Wir sind nicht die Weltpolizei, aber eine ethnische Säuberung, Leute aufgrund ihrer anderen Rasse oder wie auch immer, das darf definitiv nicht sein.
Doch der Einsatz im Kosovo ist kein Vergleich mit dem, was die Bundeswehr nach 9/11 in Afghanistan zu stemmen versuchte. Was noch 2001 zunächst nach einem Spaziergang auszusehen schien, wurde mit den Jahren der gefährlichste Kampfeinsatz seit Bestehen der Bundeswehr.
Ich glaube, die meisten waren, die dorthin gegangen sind, mit einer Erfahrung aus dem Balkan gesegnet und von dem Wunsch beseelt zu helfen. Und jetzt war das sowohl auf der persönlichen Ebene, glaube ich, aber auch auf der politischen ganz schwer nachvollziehbar, wo man doch selber so viel Gutes tun wollte, dass da jetzt auf einmal jemand war, der tatsächlich auf einen schoss. Vor Ort war klar, die Lage ist jetzt nicht mehr so einfach.
Sagt der ehemals für Nordafghanistan zuständige General Frank Leidenberger im NDR-Info-Interview. Mit dem Engagement am Hindukusch war die Bundeswehr endgültig zu einer Auslandseinsatzarmee geworden und wird das auch bleiben. Nicht einfach in einem Land, in dem die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung die Soldaten eigentlich lieber nach Hause holen würde.
Es gibt wirklich eine Einsatzmüdigkeit in der deutschen Bevölkerung. Das hat natürlich auch was mit den Kommunikationsfehlern der alten Einsätze zu tun. Es gibt, meine Oma hat immer gesagt, wenn man einmal lügt, dem glaubt man nicht.
Der Fehler sei gewesen, meint nicht nur der Bundestagsabgeordnete Omid Nuripur, dass man vor der deutschen Öffentlichkeit die Gefahren des Afghanistan-Einsatzes viel zu lange verschleiert habe.
Kai Küstner mit einer kurzen Geschichte des langen Wegs der Bundeswehr in die Auslandseinsätze. Jens Borchers, bis vor kurzem unser Mann in Rabat und damit auch zuständig für Westafrika. Zu dieser Region gehört ein Land, in dem die Bundeswehr im Einsatz ist, in Mali. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Was macht die Bundeswehr in Mali?
Die macht zweierlei. Die bildet die malische Armee mit aus, muss man sagen, weil sie das als Teil einer europäischen Ausbildungsmission tut. Das machen sie übrigens schon seit vielen Jahren. Die Erfolge sind, glaube ich, einigermaßen überschaubar. Und sie ist im Rahmen einer Mission der Vereinten Nationen. Die ist riesig groß. Die hat eine Stärke von ungefähr 15.000 Soldatinnen und Soldaten. Eine sogenannte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen. Die sollen dafür sorgen, dass in Mali ein Friedensprozess in Gang kommt und vor allen Dingen vorankommt, der nach dem malischen Fasszusammenbruch 2012 dringend notwendig wurde, nämlich der zwischen verschiedenen Milizen und der malischen Regierung. Dafür soll die Bundeswehr mit sorgen. Man sollte gleich dazu sagen, was die Bundeswehr in Mali nicht tut, weil es nämlich nicht Teil des Mandates ist, kämpfen, vor allen Dingen keine Terroristen bekämpfen.
Sie haben das Land bereist, von dort berichtet. Wie ist die Situation dort? Ist das noch so geteilt, wie das mal zeitlang war? Dass also tatsächlich Dschihadisten einen Teil beherrschen, kann man das so sagen?
Das kann man nicht sagen, aber man kann sagen, dass die Bedrohung der staatlichen Einheit Malis, aber vor allen Dingen der staatlichen Autorität in Mali, dass die schlimmer bedroht ist, als das 2012 der Fall war. Denn mittlerweile haben wir die Probleme nicht mehr nur im Norden von Mali, sondern wir haben sie ja auch im Zentrum des Landes. Und da haben sie nochmal ganz andere Formen angenommen. Gemeinsam ist beiden Regionen, dschihadistische Gruppen versuchen davon zu profitieren, von diesen Konflikten, die sich da abspielen. Die haben aber keineswegs ausschließlich mit Terrorismus zu tun. Die haben ganz, ganz viel mit den sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Land zu tun, die sich teilweise in gewalttätigen Auseinandersetzungen bahnbrechen.
Der Einsatz in Mali gilt als der gefährlichste, in dem die Bundeswehr zurzeit ist. Ist das so? Deutsche Soldaten dort am gefährdetsten?
Wenn man sich rein die Zahlen anschaut in Mali, ja, das ist so. Da hat es für diese Mission der Vereinten Nationen, da hat es sehr, sehr viele Tote
also
gegeben.
Also
MINUSMA. Hat es sehr, sehr viele Tote gegeben. Wenn man sich das genauer anschaut, dann stellt man fest, dass die toten Soldaten, die toten Blauhelme, das sind fast alles Mitglieder aus Blauhelmkontingenten, die beispielsweise aus dem Niger gekommen sind, die aus Burkina Faso gekommen
also
sind. Also die aus armen Ländern kommen, die ihren Truppen nicht den militärischen Schutz bieten können, den beispielsweise Bundeswehrsoldaten haben, beispielsweise gepanzerte Fahrzeuge. Und deswegen werden diese Truppenteile, diese Blauhelme, die werden angegriffen von Dschihadisten und von Milizen, weil die halt besonders verwundbar sind, die Deutschen gar nicht so sehr.
Nun ist Westafrika traditionell ein Operationsgebiet der Franzosen. Die waren dort mal in den meisten Ländern die Kolonialmacht, haben da besondere auch wirtschaftliche Interessen, aber auch natürlich traditionelle Verbindungen. Die kämpfen dort auch, die sind ja dort auch im Einsatz. Gibt es, haben Sie dort Zusammenarbeit? Also wir reden ja heute über das europäische Militär unter den Europäern gesehen.
Da gibt es Zusammenarbeit, ja. Die haben natürlich ein Hauptquartier der MINUSMA, in dem sind sowohl französische wie auch deutsche Soldaten vertreten und noch die von vielen anderen Nationen auch. Insofern gibt es da eine Kooperation. Ich habe aber immer wieder teilweise von Soldaten in Mali, teilweise aber auch von Analysten, von Leuten, die sich intensiv mit der Situation dort befassen, immer wieder gehört. Es gibt keine echte Zusammenarbeit, was die Terrorismusbekämpfung anbelangt, weil Frankreich hat sehr eigene Interessen in Mali. Und die verraten nicht jedem, mit wem sie da zusammenarbeiten und mit wem sie nicht zusammenarbeiten. Und sie teilen auch nicht alle Informationen, die sie über irgendwelche böse Heimer dort haben oder nicht haben.
Das heißt, Frankreich macht dort seinen eigenen Stiefel und das ist nicht irgendwie der Geburtsort der Europäischen Armee.
Das ist nicht der Geburtsort der Europäischen Armee. Es könnte ein Teil des dringend notwendigen Gedankens sein, dass man europäische Interessen gemeinsam definieren muss und nicht, dass sie nicht die Summe der Interessen einzelner europäischer Staaten sind.
Sind die dort sichtbar, die europäischen Interessen? Also es gibt ja auch eine Entwicklungszusammenarbeit mit Mali.
Ich denke, es gibt auf jeden Fall ein gemeinsames europäisches Interesse und das ist diese Staaten in Westafrika, das hat sich ja mittlerweile nach Burkina Faso ausgedehnt, diese Staaten nicht wirklich zu Failed States werden zu lassen. Das ist ein gemeinsames europäisches Interesse. Dann müsste man aber eben auch tatsächlich gemeinsame Interessenlagen und gemeinsame Strategien dafür entwickeln. Soweit sind wir noch lange nicht.
Ah, da sind wir noch leider noch weit davon entfernt. Also ich habe jetzt gedacht, schade, wir könnten da mal hingucken. Hat nicht funktioniert. Da ist die Zusammenarbeit, die hier gefordert wird, noch nicht zu sehen. Jens Borchers.
Ganz bestimmt nicht.
Vielen Dank, Jens Borchers. NATO, der NATO, Risiko für Europa, der Tag in HR2 Kultur. Was wollten wir noch? Genau, Friede, Freude.
American Pancakes. Ei trennen, Eiweiß beiseite stellen, Eigelb mit Vanillezucker cremig rühren. In einer separaten Schüssel Mehl mit Backpulver und Salz vermischen, unter die Eigelbmasse rühren. Schlückchenweise so viel Milch unterrühren, bis eine cremige Masse entsteht. Eiweiß steif schlagen und unterheben. Etwas Butter in einer Pfanne erhitzen, einen gut gefüllten Esslöffel Teig in die Pfanne geben, Teig auf mittlerer Stufe ausbacken, bis er von unten goldbraun ist. Dann wenden. Mit dem restlichen Teig ebenso verfahren, bis alles aufgebraucht ist. Pancakes noch warm mit Ahornsirup servieren.
NATO, der NATO, Risiko für Europa, der Tag in HR2 Kultur. Die NATO ist zerrissen, die NATO ist hirntot, die NATO ist aber auch notwendig, die NATO ist notfalls sogar alternativlos. Was war die NATO eigentlich früher? Wozu wurde sie gegründet? Astrid Korall mit einer kleinen Erinnerung.
In Washington hören am 4. April 1949 Vertreter aus 10 westeuropäischen Staaten und Kanada dem US-amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman aufmerksam zu. The purpose of this
meeting. Ziel dieses Treffens ist es, den ersten Schritt zu machen hin zu einem internationalen Abkommen, das Frieden und Wohlstand dieser Nationengemeinschaft sichert. Es ist völlig angemessen, wenn Nationen, die sich ihrer gemeinsamen Interessen bewusst sind, ihrer Entschlossenheit Ausdruck verleihen, diesen friedlichen Zustand zu wahren und in Zukunft zu schützen. And to protect
it in the future. Es ist die Geburtsstunde der NATO. Die Vertreter der Mitgliedstaaten unterzeichnen einen Vertrag, dessen Artikel 5 wohl der bekannteste ist. Ein bewaffneter Angriff auf ein Mitglied wird als Angriff gegen alle Mitglieder des Bündnisses gewertet. Bislang einmal, 2001 nach den Terroranschlägen in den USA, wird dieser Bündnisfall ausgerufen. Heute blickt die Allianz auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Als die erste große Phase bezeichnet der Politikwissenschaftler Johannes Fawig die Zeit bis Ende der 80er Jahre.
Die war eben ganz klar, dass die NATO ein relativ eindimensionales Verteidigungsbündnis gegen einen klar definierten Gegner war.
Und der heißt Sowjetunion. Als die NATO 1955 auch die Bundesrepublik einbindet, reagiert Moskau mit der Gründung des Warschauer Paktes. Es folgen Jahrzehnte der Krisen, der leichten Entspannung auf der einen und neuen Bedrohungen auf der anderen Seite. Die Sowjetunion stattet ihre Streitkräfte mit modernen nuklearen Mittelstreckenraketen aus. Es kommt 1979 zum NATO-Doppelbeschluss. Hunderttausende Menschen treibt er auf die Straße. Bundeskanzler Helmut Schmidt verteidigt ihn dagegen.
Wir werden alles tun, um die Bedrohung Mitteleuropas zu vermindern, um zu einem militärischen Gleichgewicht auf möglichst niedrigem Niveau zu gelangen. Und ein erster notwendiger Schritt auf diesem Wege ist der Doppelbeschluss
Erst mit Gorbatschow ändern sich die Ost-West-Beziehungen. In Berlin fällt 1989 die Mauer, die Sowjetunion zerfällt und für die NATO, die anders als der Warschauer Pakt nicht aufgelöst wird, beginnt eine neue Zeitrechnung.
Da ging es eher darum, dass man Mittel- und Osteuropa stabilisiert. Der Balkankrieg, der Kosovo-Krieg fiel auch in diese Phase, also schon erste sozusagen Reaktionen darauf, dass man auch außerhalb des Bündnisgebietes tätig werden muss.
Gerade das Eingreifen der NATO im Kosovo-Konflikt 1999, an dem auch die Bundesrepublik teilnimmt, ist sehr umstritten. Fehlt doch ein Mandat der Vereinten Nationen. Ab 2003 wird die Allianz zu einem globalen Akteur, der weit außerhalb des Bündnisgebietes im Einsatz ist. Etwa in Libyen oder viele Jahre in Afghanistan, wo es der NATO nicht gelingt, Frieden zu schaffen. Als ein weiteres Wendejahr gilt 2014.
Da ist diese alte Agenda der NATO, also die Ratio des Verteidigungsbündnisses, eben wieder auf die Tagesordnung der NATO gekommen.
Nach der aus ihrer Sicht völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland konzentriert sich die NATO wieder stärker auf Abschreckung, investiert mehr in Verteidigung, beschließt, ihre Truppen in Osteuropa zu verstärken. Gleichzeitig muss sich die Allianz neuen Herausforderungen wie dem Kampf gegen Cyberangriffe stellen.
Nun ist die NATO in ihrem 70. Jahr angekommen und, Zitat, nur mehr ein Schatten ihrer selbst. So schreibt es der grüne Außenpolitiker Jürgen Trittin in einem Gastbeitrag für Spiegel Online heute. Er reagiert damit auf einen Gastbeitrag des Außenministers Heiko Maas. Der hatte dort geschrieben, wir müssten die NATO nur wollen. Heiko Maas sehne sich offenbar nach einer NATO, die es schon lange nicht mehr gäbe, sagt Jürgen Trittin. Das sei urdeutscher Idealismus. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Werner Ruf, Friedensforscher und Professor für internationale und intergesellschaftliche Beziehungen und Außenpolitik in Kassel. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie haben vor fast 10 Jahren einen Essay veröffentlicht, der über die Auflösung der NATO nachdachte. Sie waren ihrer Zeit ganz offensichtlich voraus, aber seit Donald Trump denken jetzt offenbar mehr Menschen darüber nach, was wohl ohne NATO wäre oder was nach der NATO kommen könnte und müsste. Ist für Sie damals in Ihrem Essay nach der NATO, so war das überschrieben, diese apostrophierte Utopie heute näher gerückt? Geht die NATO ihrem Ende entgegen?
Ich denke, die bisherige NATO geht auf jeden Fall ihrem Ende entgegen. Und ich sage gleich vorweg, ich finde das auch gut so. Denn all dieses, was wir jetzt auch gehört haben in den Beiträgen, Verteidigung, Verteidigung, der gute alte Philosoph Immanuel Kant hat vor gut 200 Jahren eine kleine Schrift geschrieben zum ewigen Frieden und dort den klugen Satz gesagt, dass stehende Heere aufgelöst gehören, weil sie allein durch ihre Existenz die anderen bedrohen und zu unsäglicher Aufrüstung, nämlich einer Wettrüstung, auffordern. Das eigentlich leben wir auch. Und der Kernsatz, Kant übersetzt, hieß er eigentlich für mich, Sicherheit ist erst dann gewährleistet, wenn der andere sich sicher fühlen kann. Und das tut er derzeit nicht.
Wir haben in der Sendung jetzt mehrfach gehört, es gehe sehr lange sicher nicht ohne NATO weiter, aber es müsste da mehr Europa hinein in diese NATO. Wenn Sie eben, ich habe es bei Ihnen eben auch wieder gehört, diese NATO, die wir bisher nicht bisher hatten, deren Zeit ist gekommen oder abgelaufen. Aber reicht das, mehr Europa in diese NATO hineinzubringen?
Das wird wahrscheinlich passieren. Ich meine, nein, Europa hätte eine ganz andere Chance. Herr Kujat hat ganz am Anfang dieser Sendung gesagt, dass die Welt sich auf eine Multipolarität zubewegt und Europa einer der Pole sein müsste. Genauso sehe ich das auch. Die Frage ist, welche Polarität? Europa meint immer noch, und die Bundesrepublik und Frankreich vorneweg, dass man mit einer militärischen Aufrüstung nur eine Großmacht sein kann. Vielleicht ginge es auch anders. Und ich denke, ein Wegweiser dazu war die Charta von Paris, über die niemand mehr spricht, am Ende des Kalten Krieges, als eine gemeinsame 1919 in Paris, als man eine gemeinsame Sicherheit für Europa suchte. Warum nicht die Gemeinsamkeiten und die gegenseitigen Garantien in den Vordergrund stellen und die Welt von dem befreien, was in der UNO-Charta die Geißel des Krieges genannt wird.
Damals hätte man dann aber die NATO auflösen müssen, 1990.
Dann hätte man die NATO auflösen müssen, aber es ist nie zu spät. Und man müsste auch die europäischen Verteidigungsanstrengungen zurückfahren. Denn das ist der Versuch, abermals militärisch und durchaus in der Tendenz für die Zukunft Europa zu einem großen, zu einer großen Militärmacht zu machen. Darum geht ja auch die ganze Debatte, auch die Erklärung von Aachen, die Deutschland und Europa veröffentlicht haben. Das bindet ungemeine Ressourcen und Deutschland erhofft sich so wieder, glaube ich, einen Platz an der Sonne. Denn niemand außer unserer politischen Klasse hat etwas gegen das 2%-Ziel gesagt. Und dieses 2%-Ziel heißt natürlich ganz einfach, dass Deutschland dann die stärkste Militärmacht in Europa sein wird.
Das 2%-Ziel muss man vielleicht nochmal erklären, ist ja nicht jedem so geläufig. Also 2% des Bruttosozialprodukts sollen in das Militär gesteckt werden. Wir sind davon noch ein ganzes Stück weit entfernt. Sie schreiben in Ihrem Essay von 2010, die NATO ist aufgrund politischer Willensbildung entstanden. Das ist also nicht Militär als Selbstzweck, sondern Politik. Wenn die NATO-Mitglieder nun aber nicht mehr gemeinsame Politik machen, siehe Trump und Erdogan, ist die NATO dann nicht ohnehin obsolet? Muss man nicht eine andere Politik machen?
Man müsste ohnehin eine andere Politik machen, aber das zeigt natürlich die Zerfallserscheinungen. Trump mit seinem America First und Bring the Boys Home sagt ganz einfach, wir wollen keine Kriege mehr. Das irritiert, wenn man sich die Persönlichkeit antrifft, aber es passt zu seinem Kurs, das America First. Und wenn wir die NATO als ein politisches Bündnis der Demokraten bezeichnen, dann müssen wir natürlich doch mal irgendwann am Hinterkopf kratzen und fragen, ob da Herr Erdogan reingehört.
Ja, wobei man auch die USA nicht so richtig einschätzen kann. Also vor ungefähr 50 Minuten kam eine Meldung, da sagt Pompeo, der Außenminister, die USA werden den Kampf gegen die Dschihadisten-Miliz IS weiterhin anführen, von wo aus auch immer. Also man kann das nicht so richtig einschätzen, was da so als Signale aus Washington kommt. Es ist etwas divers, würde ich mal vorsichtig sagen.
Das
ja?
ist sehr divers und das kann niemand einschätzen. Aber ich glaube, was aus Washington kommt, gibt einen neuen Trend vor. Und die USA, die in wirtschaftlicher Hinsicht und in vielen anderen Aspekten tatsächlich ein Stück weit im Niedergang sind, nicht mehr der weltweite Hegemon sein können, versuchen offensichtlich jetzt einen anderen Kurs zu nehmen und sich nicht durch andere einbinden lassen. Das wiederum scheint mir die Chance zu sein, die Europa ergreifen will, um sich als ein neuer großer Global Player zu etablieren.
Und das geht aber ohne Militär?
Das wäre einen Versuch wert. Warum nicht? Das könnte man. Man bedroht dann niemanden mehr und hat eine ganz andere Gesprächsbasis.
Ja, Sie bleiben Ihrer Utopie von vor 9 Jahren treu.
Ja, da bleibe ich verhaftet und Utopien sind oft schon Wirklichkeit geworden. Vor 200 Jahren hätte niemand geglaubt, dass Demokratie so eine Staatsform
das
ist,
stimmt.
In der man leben kann.
Sagt Werner Ruf.
Etabliert.
Friedensforscher und Professor für internationale und intergesellschaftliche Beziehungen und Außenpolitik in Kassel. Ich danke Ihnen, Herr Professor Ruf. NATO, der NATO-Risiko für Europa. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns wie immer nachhören in der ARD-Audiothek. Dort sind wir der Tag, und zwar das Original von hr2 Kultur. Oder Sie hören es gleich hier bei www.hr2.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.